Es gab damals, der Film ist glaube ich Ende 77 in Hof gelaufen.
Ja.
Kurze Zeit später hat Herbert Achternbusch seinen Film Servus Bayern rausgebracht. Fassbinder redete, glaube ich, auch davon damals, dass man Deutschland, dass er nicht mehr in Deutschland arbeiten wolle oder woanders seine Filme drehen wollte. Gab es damals eine Stimmung, die sich in dem Film niedergeschlagen hat, dass man also auch mit dem, mit der Situation in Deutschland unzufrieden war?
Also ich muss sagen, ich erinnere mich nicht so ganz genau dran. Fassbinder, das war eher wie eine, so wie eine rüde Pose, die er manchmal eingenommen hat. Klar war aber, der wird niemals in die USA gehen, weil er nie ein Wort Englisch gelernt hat. Selbe mit Achternbusch. Der hat kein Wort Englisch je gelernt.
Der ist nach Grönland in Service.
Ja, aber nur zum Drehen und war er nur 3 Tage in Grönland hat oder 4, 5 Tage hat in Grönland gedreht und das war sozusagen der letzte Außenposten, den er erreicht hat. Kurz später hat er dann in Bierzelten gedreht am Oktoberfest. Bierkampf. Da hat er auch besser hingepasst. Nein, ich glaube nicht unbedingt, dass da so eine Aufbruchstimmung war, auch von, bei mir nicht. Ich wollte ja nicht unbedingt von dort weg, wo mein kultureller Nexus spürbar und im Täglichen da war. Aber man darf auch nicht übersehen, die Hälfte des Films, die erste Hälfte des Films spielt ja in Berlin. Und hier der Aufbruch nach Amerika ist ja ein ganz düsterer, der nicht funktionieren kann. Und das geht ja auch ganz schlecht aus. Am Schluss, nach diesem Bankraub, da erbeuten die beiden, ich glaube, $34, gehen gleich gegenüber auf der anderen Seite der Straße in den Supermarkt und kaufen sich einen tiefgefrorenen Truthahn. Und Herr Scheitz, der alte kleine Mann, der wird von der Polizei festgenommen, den Bruno mit dem Truthahn unterm Arm übersieht man und der fährt dann bis nach Cherokee in ein Indianerreservat, das im Winter kein Amusementpark mehr ist. Da sind aber noch Hühner da in Käfigen, die, wenn man eine Münze einwerft, die tanzen dann. Und der Film hört auf mit tanzenden Hühnern, die niemand aufhalten kann mehr. Das heißt, die Polizei ruft nach einem Elektriker, weil sie die tanzen, das sind wirkliche Hühner. Und die Hühner kann niemand mehr stoppen. Und das ist eigentlich nicht ein Amerika-Bild, wo man sagen kann, dort wollte ich hin, da wollte ich auswandern. Das hat es nie gegeben, das gab es aber natürlich später dann Emmerich und Petersen, die hatten aber von Kindheit an sozusagen von Hollywood geträumt. Die wollten ja auch die Kultur verlassen, also nicht nur das Land, die Kultur verlassen und sich in die Hollywood-Kultur hineinbegeben. Das haben sie ja auch gemacht, waren auch damit sehr erfolgreich. Und das war deren Lebensentwurf, nicht meiner.
Wie war denn die Aufnahme von Stroschek in Amerika?
Der wurde merkwürdigerweise sehr beachtet und dieser Film geht ja aufs Jahr 1977 zurück. Jedes Jahrzehnt merke ich, dass der Film mehr Zuschauer hat. Jetzt, nachdem er im Internet greifbar ist, sind plötzlich ganz, ganz junge Filmregisseure da, die heute 25-Jährigen, die sagen zu mir, ich habe Stroschek gesehen, das ist ja so unglaublich und das gibt mir solchen Mut, dass ich Filme mache aus dem Nichts und Filme machen, die eine solche merkwürdige Wahrhaftigkeit an sich haben. Viele, viele, viele Leute achten heute auf den Film.
Ja, wir machen jetzt einen großen Sprung ins Jahr 2005. Ich erinnere mich, dass ich im September damals in New York war. Da war Orson Welles 90. Geburtstag und ich habe hier aus unserem Archiv Orson Welles Filme im Filmforum vorgestellt und wollte ins Kino gehen und sah in jedem Multiplex einen Werner Herzog Film im Multiplex-Programm, also nicht im Arthouse-Cinema, Grizzly Man, Das war erstaunlich. Es lief auch noch ein anderer europäischer Dokumentarfilm, Der Marsch der Pinguine. Aber sie liefen in allen Multiplexen, also waren wirklich absolut in der Auswertung sehr erfolgreich. Und ich habe mir damals Grizzly Man dann auch angeschaut, in einem überfüllten Kino. Und war sehr erstaunt, was der Film in Amerika für einen Erfolg hatte. Können Sie etwas zu dem Projekt erzählen? Das hing ja auch damit zusammen, dass der Protagonist offenbar durchs Fernsehen bekannt geworden war.
Ja, er war eine Figur, die ab und zu in Talkshows aufgetaucht ist. Timothy Treadwell war zum Zeitpunkt, als ich mit seiner Geschichte bekannt gemacht wurde, schon seit 10 Monaten tot. Und es hat natürlich so einen bestimmten Anklang bei einer bestimmten Schicht vom Publikum gegeben, die ihm abgekauft haben, seine Vision, dass er eigenhändig jetzt Grizzlybären vor den bösen Wilderern schützt. Die Wilderer gibt's aber eigentlich gar nicht. Es gibt Wilderei, aber das ist etwas, worüber kaum jemand redet. Das sind lokale Jungens, also von indianischen Stämmen, die völlig hoffnungslos da in kleinen, winzigen Orten leben, so ähnlich wie bei Chloe, South Dakota. Drogen dort sind extrem verbreitet, Crystal Meth. Und da sind die vollgepumpt mit Drogen und haben Schnellfeuergewehre und schießen dann auf einmal einen Bären tot und nehmen sich dann nur die Klaue vom Bären. Diese Art von Wilderei gibt es aber nicht so, wie sich das Treadwell vorgestellt hat, dass aus den Städten reiche Leute kommen und sich jetzt einen Bären erlegen. Und es ist ja auch nicht sehr produktiv, sich vor einen 1400 Pfund schweren Bären zu stellen, der 2,15 Meter, 2,30 Meter hoch hinter einem steht. Das geht nicht gut. Und das ging auch nicht gut. Er wurde leider, und so soll niemand je sterben, von einem Bären aufgegessen, zusammen mit seiner Freundin, die mit dabei war. Und an dieses Projekt kam ich eigentlich durch eine Kette von Zufällen. Und so passiert das manchmal, dass Filme in mich hineinstolpern und ich weiß dann sofort, das ist etwas ganz Großes, das muss ich machen. Ein Produzent war sehr hilfreich bei einem kleinen Festival und hat mir einen Co-Produktionspartner verschafft. Das war aber ein völlig anderer Film. Und ich hatte den dann 2-3 Wochen später besucht in Burbank, also auch wo Hollywood-Studios sind, habe ich ihn besucht und er zeigte mich herum in seinen ins Schneideräume und seine Produktionsstätte und ich saß dann mit ihm zusammen und habe noch so ein paar freundliche Worte mit ihm gewechselt und da war ein Glastisch und völlig übersät mit halb gegessenen Mittagsessensalat und FedExe und Papiere und Zeitungsausschnitte und was. Und ich habe mich verabschiedet und ich schwöre, ich war nicht auf der Suche nach einem Film. Ich habe auf einmal gemerkt, ich habe meinen Autoschlüssel nicht. Ich habe meinen Autoschlüssel gesucht. Und ich wusste, ich habe ihn wohl auf den Tisch gelegt und schaute dann ganz scharf an eine Stelle. Und er meinte, ich hätte was gesichtet auf seinem Tisch und schob mir da dieses Papier zu und sagte, lies das, wir haben eine interessante Geschichte da, die wir machen. Und ich nahm das und aus Höflichkeit nahm ich es mit zu mir ins Auto und fuhr nach Hause, las das und bin sofort wieder zurück. Das war einer der ersten Zeitschriftenartikel über Timothy Treadwell und ich wusste, das muss ich machen. Und den Produzenten, den fragte ich dann vorsichtig, wie weit denn der Film wäre, die Vorbereitungen. Ja, die Vorbereitungen sind praktisch abgeschlossen. Wir müssen auch innerhalb von 10 Tagen zu drehen anfangen, weil die Lachse zu wandern angefangen haben. Und da sind die Bären, sehr dichte Bärenpopulationen, sind dann links und rechts von diesen Flüssen in Alaska, weil Millionen von Lachsen die Flüsse hochschwimmen. Und dann hatte ich ein Gefühl und sagte, wer macht die Regie bei dem? Ich kann es jetzt am besten auf Englisch sagen. Er sagte einem, und da müssen Sie genau hinhören, er sagte, I'm kind of directing the film. Kind of. So irgendwie drehe ich den wohl. I'm kind of. Und ich wusste, der hat keinen Tau, wie er das angehen soll. Und ich habe ihm die Hand hingestreckt und habe gesagt, nein, diesen Film drehe ich jetzt. Und habe das mit ganz fürchterlichem bayerischen Akzent, I will direct this film now. Und hab das so grässlich mit einem bayerischen Akzent gesagt, dass er vor Schrecken eingeschlagen hat. Und dadurch habe ich dann den Film gemacht. Der wurde dann ganz schnell, ich bin dann ein paar Tage später schon unterwegs gewesen zum Drehen, ohne Vorbereitung. Und ich erinnere mich noch genau, da wurde gedreht in Alaska und in Florida und auch in Kalifornien zum Teil, mein Teil des Films, den ich gedreht habe. Und es war dann 25. September. Zwischen 5. und 25. September war ich am Drehen und fing zu schneiden an. Und auf einmal sagte der Produzent, ja, das schaut aber ganz unglaublich aus. Das wäre sicher ein Film für das Festival in Sundance. Sundance ist wichtig, weil dort die ganzen Aufkäufer da sind, die es nach neuen Filmen suchen. Und ich habe gesagt, ja, Sundance, das ist doch, ich wusste, das ist so Ende Januar oder Anfang Februar und wir waren gegen Ende September. Und ich sagte, klar, das kriege ich hin, das schaffe ich. Und er sagte, nein, die Sache hat einen Haken. Und ich fragte, was ist der Haken? Die Anmeldegebühr, die Einreichefrist für Sundance ist ganz bald schon. Und ich fragte, wie bald? Ja, in 10 Tagen. Ob ich denn das vielleicht hinkriegen könnte, den Film in 10 Tagen zu schneiden. Und ich sagte, ja, ich war immer gezwungen, schnell zu arbeiten. Nie so schnell meine Kötterin Beate Meinker-Jellinghaus, die außerordentliche Verdienste für meine Filme hat. Die hatte natürlich immer einen gewissen Zeitrahmen, aber auch Druck. Wir haben nicht 1,5 Jahre an einen Film geschnitten, das wäre viel zu teuer geworden. Das heißt, es war immer kondensierte, konzentrierte Arbeit mit relativ wenig Material, das wir gedreht hatten. Und ich habe dann den Film tatsächlich nach 9 Tagen abgeliefert. Da wurde dann allerdings noch dran herum gebastelt. Es gab zum Beispiel keinen Kommentartext noch. Den hatte ich zwar geschrieben und provisorisch aufgenommen. Und wir mussten 3 Monate warten, bis die Musik fertig war. Und da hatten wir noch kleine Veränderungen auch im Schnitt gemacht. Aber im Wesentlichen, so wie er Sundance gezeigt wurde, war der Film in 9 Tagen fertig. Ich sage das manchmal aus purer Angeberei, weil mir immer wieder kommen junge Leute zu mir und sagen, ich drehe seit 4 Jahren da einen Film mit Ghetto-Kids in den Vorstädten von der Bronx und seit 1,5 Jahren drehe ich jetzt und ich habe 450 Stunden Material. Das sinkt mir das Herz in die Hosen, weil ich mir denke, um Gottes Willen, die müssen ja sozusagen in der Filmindustrie auch bestehen können. Kein Mensch wird einem 4 Jahre drehen finanzieren und 1,5 Jahre schneiden. Und das war erst der Anfang des Schnitts, der hat nochmal 1 Jahr geschnitten. Und die Landschaft und das finanzielle Gefüge von Filmproduktion erlaubt so etwas nicht. Und das müssen Filmstudenten wissen und das müssen auch Leute, die mit mir arbeiten, wissen. Hier wird ohne Umschweife zur Sache gegangen. Und ich sehe auch bis heute noch, weil man heute leicht drehen kann, das kostet nicht viel, wenn die Kamera einfach weiterläuft digital. Das ist nicht so wie bei 35 mm Zelluloid. Da wusste man, jede Sekunde, die durchläuft, kostet 3 Euro. Das heißt, Material, Kopierwerk, Arbeitskopie und weitere Bearbeitung. Und da lassen die Leute ihre Kameras einfach laufen, 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 schauen auch gar nicht mehr durch. Und ich stelle das auch bei meinem, an meinem Set bis vor kurzem fest, die Kamera läuft ja noch. Ich sage, abschalten, abschalten. Ja, das kostet doch nichts. Und zu dem Kameramann, der die Kamera weiterlaufen ließ, sagte ich etwas, was ich eigentlich heute jedem sage. We are filmmakers, we are not garbage collectors. Wir sind keine Schrottsammler, wir sind Filmproduzenten.
Jetzt bei Grizzly Man hatten Sie aber auch noch so 100 Stunden Material von Timothy.
Das war die 100 Stunden. Timothy Treadwell, richtig, hatte 100 Stunden an Material selbst gedreht über 11 Saisons, Sommersaisons, die er in Alaska war. Ich hatte von ihm, als ich den Film zu drehen anfing, nur eine einzige, wie er das nannte, Show gesehen, die im Fernsehen lief. Da waren aber nur flauschige Bärenkinder da, die einen mit großen Augen lieb angeschaut haben. Und Treadwell sang denen irgendwelche Kinderlieder. Und ich dachte, das ist nicht der Film, den ich mache. Und ich wusste aber, dass in etwa 100 Stunden da, aber in 10 Tagen kann man ja 100 Stunden gar nicht ansehen, da wird man wahnsinnig. Und ich hatte deswegen junge Leute angestellt, sehr kluge junge Filmleute, und die hatten ganz klare Vorgaben, du schaust durch 20 Stunden Material durch. Ich bin immer wieder auch die auf und ab gegangen und habe denen über die Schulter gesehen, und ich habe spezifisch nach bestimmten Materialien gesucht. Und dadurch war das, was ich selbst gesehen hatte von Treadwells Materialien, zusammengeschrumpft auf etwa vielleicht 10 oder 12 Stunden. Und dadurch auch aushaltbar und bearbeitbar von mir aus.
Ja, wir schauen uns am besten jetzt den Ausschnitt mal an. Er ist aus der Mitte des Films, ist die Stelle über den Tod. Also wir sehen anfangs noch Aufnahmen von Timothy. Dann sehen wir die Szene, wo sie die Videokamera, also es ist ein durchaus nicht einfach zu schauen da, aber eine sehr wichtige Szene in dem Film. Der Film ist in Deutschland nie in die Kinos gekommen, leider. Deswegen dachte ich, wir zeigen jetzt mal die zentrale Szene.
Ich wollte mich auch bei Ihnen bedanken, Herr Drössler, weil diese ganze Liste und Aufarbeitung und Exzerpte haben Sie gemacht, und Sie haben hier eine Riesenvorarbeit geleistet, die von mir gar nicht, ich habe die Filme irgendwann mal gedreht, aber das, was heute gemacht wird, das haben Sie gemacht.
Das hat aber nicht gemacht.